dass man am Standort festgehalten hat und, sage ich mal, die Produktion hier vor Ort hat, hat uns einfach auch ermöglicht, dass wir sehr flexibel reagieren können. Während Corona zum Beispiel haben wir halt nicht das Problem gehabt wie andere Modehersteller, dass die viele Kollektionsartikel dann eben auf Lager schon hatten. Ja, da konnten wir dann unsere Produktion kurzfristig nach dem Bedarf einfach richten. Und das können wir, weil wir hier alles vor Ort haben. Wir haben knapp 80% Wertschöpfung. Das heißt, wir können auch innerhalb von, wenn wir wollen, 48 Stunden Artikel produzieren. Also wir können da sehr flexibel, schnell auf den Markt reagieren.
Pioniere wie wir. Der Kenbaum-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pioniere wie wir. Heute nehme ich euch mit nach Burlading auf der Schwäbischen Alb. In eine Region, in der von einst 26 Textilbetrieben nur noch einer übrig ist, Trigema. Bonita Grupp führt das Familienunternehmen gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang in vierter Generation. Und sie halten stur aus Überzeugung an etwas fest, worüber andere jahrelang gelächelt haben. Produktion in Deutschland. Während die Branche nach Asien abwanderte, blieb Trigema mit seinen 650 Näherinnen und Nähern dem Standort treu. Während Fast Fashion den Markt überschwemmt, setzt Trigema auf Langlebigkeit. Und während Politik über Lieferkettengesetze debattiert, produziert Bonita mit ihrem Team dort, wo sie auch hinschauen kann. Wir sprechen über den Preis der Unabhängigkeit, über 42 Nationen unter einem Dach, über einen Affen namens Charlie und darüber, warum Bonita trotz Bürokratie-Wahnsinn und Billigkonkurrenz aus Fernost optimistisch bleibt. Ein Gespräch über Haltung, Heimat und die Frage, was ist uns Made in Germany eigentlich noch wert? Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Bonita, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, vielen Dank für euren Besuch hier bei uns in Burlading.
Bonita, erzähl mal, wir sitzen hier in einer ganz offenen Fläche. Wir haben uns schon gesehen, wir haben schon euren Hund getroffen, wir haben schon deinen Bruder getroffen und deine Mutter. Und wir sitzen hier in einem tollen Raum, wirklich sehr hell durchleuchtet. Wann habt ihr dieses Gebäude hier in der Form, wir haben ja über viele Jahre über Open Space gesprochen, aber hier ist es ja wirklich in die Tat umgesetzt.
Ja, also wir haben an sich seit den 70er Jahren schon ein Großraumbüro. Früher gab es Einzelbüros, so hat mir mein Vater erzählt. Und er hat dann damals schon Anfang der 70er Jahre die Einzelbüros zu einem Großraumbüro umgewandelt. Und da hatten wir natürlich zwischenzeitlich immer wieder Neuerungen. Also ich glaube, er hat damals, das erste war damals so 70er Jahre Style Orange. Ja, dann gab es irgendwie Grün. Und dann war, als ich klein war, war es Blau. Und jetzt mittlerweile haben wir jetzt so klassisch grau-weiß alles gestaltet. 2016 hatten wir den letzten großen Umbau, weil die Verwaltung ist bei uns sehr klein. Also wir haben nur 40 Verwaltungsmitarbeiter bei 1200 Mitarbeitern. Aber auch da gab es ja natürlich ein paar Bereiche, die dazugekommen sind. IT und E-Commerce ist natürlich gewachsen. Und da haben wir ein bisschen größeres Büro gebraucht und haben uns dann hier auf der Fläche, wo wir gerade sitzen, das war früher eigentlich das Dach. Also das Gebäude an sich ist aus den 30er Jahren, wurde von meinem Urgroßvater gebaut.
Ja. Ah ja, okay. Also ihr vereint hier vieles zusammen. Tradition, Innovation und offensichtlich ja auch viele Pioniergedanken. Wir sitzen jetzt hier in dem offenen Raum hinter dir. Das könnt ihr ja auch sehen. Werden das auf den Bildern hinzufügen, ist deine Familie. Wen sehen wir hier alles? Also ich erkenne deinen Bruder, dich, deine Mutter, deinen Vater. Wer sind die Personen genau hinter dir?
Also genau, hier sind meine Eltern, dann kommen mein Bruder und ich. Und das sind die Gründer. Also das ist mein Urgroßvater Josef Meyer und seine Frau Katharina Meyer.
Ja. Ah ja, genau, stimmt. Das ist nochmal ein guter Punkt. Trigema, wissen vielleicht nicht alle, steht wofür?
Trikotwaren Gebrüder Meyer, weil so. Mein Urgroßvater die Firma ursprünglich gemeinsam mit seinem Bruder gegründet hat. 4 Jahre haben sie es dann zusammen gemacht und dann haben sie sich getrennt. Und sein Bruder hat dann eine eigene Trikotagenfabrik gebaut.
Ah ja, okay. Also wir sind ja hierher gekommen. Der Ort ist klein, etwa 10.000 Einwohner, stimmt das so?
Genau, 12, ja.
12, ja. Erzähl mal so ein bisschen zu der Geschichte. Also 1919 ging es los. Mutmaßlich war das wahrscheinlich hier ein Cluster. Es gab viele solcher Unternehmungen. Ja. Heute gibt es noch euch, ist das richtig?
Genau. Also so ein bisschen, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte abschweifen, muss man wissen, die Schwäbische Alb war immer schon recht karg, sage ich mal, vom Boden her. Wenn ihr auch, weiß nicht, ob ihr es auf der Fahrt gesehen habt, wenn man da so ein paar Ackerböden sieht, die sind sehr steinig. Das heißt, über Jahrhunderte hinweg konnten die Einwohner hier auch nicht nur von der Landwirtschaft leben und haben sich dann Schafe gehalten. Also auch heute haben wir noch immer sehr viele Schafe hier in der Region. Und das heißt, die haben dann zusätzlich einfach Schafe gehalten und dadurch Wolle gewonnen und gesponnen und Wolle verarbeitet. Und da war schon mal der erste Schritt zum Textil gegeben. Und das hat sich dann weiterentwickelt und mit der Industrialisierung dann auch in England. Also ich habe selbst Wirtschaftsgeschichte studiert und das war interessant, die Parallelen zu sehen, weil Nordengland ist ein ähnliches Klima und ähnliche Gegebenheiten. Und deshalb hat sich dort damals die Industrialisierung festgesetzt mit der Textilindustrie. Und hier dann bei uns in der Region eben auch. Und dann kam halt irgendwann zur, weiß nicht, Jahrhundertwende, Ende des 19. Jahrhunderts die Baumwolle. Und dadurch haben sich hier dann in der Region überall ganz viele Textilfirmen sind hier entstanden. Ja. Man muss wissen, wir sind hier aber Stricker und Wirker. Also wir waren hier immer bekannt dafür, dass wir hier die Region der Unterwäsche sind. Auch unsere Firma hat ursprünglich mal nur Unterwäsche, so diese langen Unterhosen für Männer gemacht und Unterhemden. Daher sind wir entstanden und da gab es hier alleine bei uns im Landkreis 30.000 Arbeitsplätze bis in die 80er Jahre. Und es gibt auch heute noch Weltmarktführer. Also wir haben zum Beispiel den Weltmarktführer für Nähnadeln bei uns in der Region, viele Maschinenhersteller. Also es ist schon so ein ganzes Cluster gewesen, ja.
Als wir hergekommen sind, sind wir auch in einen Shop gegangen und haben das mal alles so ein bisschen auf uns wirken lassen. Heute ist die Kollektion etwas größer. Was kannst du einmal so kurz umreißen, was ihr alles macht? Ich habe auch gesehen, es gibt Honig, es gibt Müsli, es gibt eine Tankstelle, nicht?
Ja,
also
was
gehört so alles dazu?
Ja, also das sind jetzt die Sachen, die wir teilweise nur selbst produzieren, aber wir haben uns entwickelt. Wir haben ursprünglich mit der Unterwäsche angefangen und dann hat mein Vater in den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre und gleichzeitig auch durch den Tennisboom, also wenn ihr unser Logo seht, das ist ja so eine, wir nennen es Schwinge, das ist dieses dreifarbige blau-weiß-rote Zeichen. Das wurde damals entwickelt für eine Tenniskollektion von Wilhelm Bungert, weil der gesponsert wurde und für den eine Kollektion gemacht wurde, Ende der 60er Jahre. Das war ja, glaube ich, der erste Tennisspieler im Wimbledon-Finale nach Gottfried von Kramm, also nach dem Krieg, der erste Deutsche. Und mit dem hatte man so eine Kooperation und da hat man das Logo entwickelt.
Ah ja.
Und das war damals so ein bisschen angelehnt, Fred Perry hatte so einen Kranz oder Lacoste das Krokodil. Und dann hieß es, wir haben die Schwinge so ein bisschen sportlich beschwingt und auch von den Farben her gegeben, weil wir gesagt haben, das ist jetzt nicht die französische Flagge oder ähnliches, sondern es passt halt zu weiß, weil damals war Tennis ja im Tennis die Farbe weiß und da hat das Logo gut dazu gepasst. So hat sich das weiterentwickelt und dann kam also diese Tenniskollektion und dann eben auch die T-Shirts, weil also früher hat man immer so ein Oberhemd getragen und das Unterhemd drunter. Mhm. Und dann kam ja so in den 60er, 70er Jahren die Entwicklung, dass man ja auch legerer gekleidet war, mehr T-Shirts und Polos getragen hat und das war dann für uns natürlich gut. So konnten wir unser Produktportfolio weiterentwickeln, weil diese ganze Freizeitbekleidung, wie wir sie heute auch kennen, Jogginghosen, Sweatshirts, wird ja alles aus einem Rundstrickmaterial, wie wir es verarbeiten, unseren ersten Produktionsschritt hergestellt. Und dadurch bieten wir mittlerweile alles an, was man eben aus diesen Materialien herstellen kann. Und natürlich noch ein paar andere Sachen wie Honig hast du erwähnt. Ja, meine Mutter wollte schon immer, dass wir hier Bienen halten. Also kommen aber auch hier aus der Region. Und dann haben wir halt noch so ein paar andere Sachen, mit denen wir kooperieren. Und die Tankstellen war so ein Thema, die haben wir immer in unseren Produktionswerken gehabt, auch so als Magnet, damit die Kunden einfach auch mit günstigem Benzin dann in den Laden kommen sozusagen. Ja.
Ja, wir kommen nachher nochmal speziell auf das Unternehmen zu sprechen. Erzähl nochmal von dir. Du bist hier aufgewachsen und hast aber auch, weil du eben auch von England sprachst, viele Jahre in der Ausbildungszeit, auch Studium, glaube ich, in England verbracht. Wie war das so eigentlich? Also hier aufzuwachsen, wegzugehen, wiederzukommen. Kannst du uns da mal so dran teilhaben lassen?
Ja, also ich habe 12 Jahre lang im Ausland gelebt, erst im Internat in der Schweiz und dann in England zum Studium. Und ich sag mal hier, es war immer klar, es ist ländlich geprägt, aber es war immer schon Heimat, ja. Und wir hatten natürlich immer schon engen Bezug auch zur Firma. Unsere Eltern haben uns immer schon über alles informiert. Und damit war das jetzt nicht so fremd, wieder zurückzukommen. Ja.
Und ist so, also Bezugspunkte jetzt für dich, die nächste Großstadt ist dann, nach was orientiert man sich?
Tübingen, Reutlingen sind die nächsten Großstädte, genau. Klar. Und dann eben Stuttgart.
Stuttgart, ja. Und diese Frage, die wahrscheinlich auch schon häufiger gestellt worden ist, so die Überlegung, einmal wieder zurückzukehren, war immer eine Option, aber das hast du dir offen gelassen, es hat sich so ausgebildet, dass du gesagt hast, du könntest dir das gut vorstellen, hier im Unternehmen irgendwie anzufangen, vor über 10 Jahren mittlerweile auch, oder?
Ja, 2013 bin ich eingestiegen. Also ich habe studiert, dann habe ich noch ein Jahr an der Universität gearbeitet, an der LSI und dann bin ich hier eingestiegen. wir haben einfach gesagt, dass, also mein Bruder und ich haben uns da abgesprochen gehabt, dass wir früh ins Unternehmen kommen wollten, weil unserem Vater war es einfach auch wichtig, dass wir noch einige Zeit mit ihm gemeinsam, sage ich mal, ins Unternehmen reinfinden. Und das haben wir dann ja 10 Jahre gemacht, bis wir dann übernommen haben, genau.
Wie war das dann für dich so in der Zusammenarbeit? Ich habe immer häufig auch, gerade so in den Nachfolgekonstellationen, das ist ja nochmal eine neue Erfahrung. Einerseits ist man natürlich irgendwie so als Eltern-Kind-Konstellation wächst man ja auf und dann ist man beim beruflichen Kontext nochmal irgendwie ja neu miteinander verbunden, abhängig, wie auch immer. Sicherlich hattet ihr irgendwie einige Gedanken von Veränderungen, die ihr anstoßen wollt. Wie hat sich das so angefühlt? War das irgendwie smooth, weil ihr insgesamt ein gutes Verhältnis hattet, dass ihr da gut reinwachsen konntet? Wie hat sich das so angefühlt?
Doch, also ich glaube, das war recht, sag ich mal, ein sanfter Übergang. Ja, also wir konnten uns dadurch, dass die Produkte waren uns nicht fremd. Ich meine, wir waren hier schon als Kinder immer im Unternehmen, haben in den Ferien gejobbt, in den unterschiedlichen Abteilungen. Das war eigentlich jetzt, also wir wussten ja genau so ungefähr schon, auf was wir uns einlassen, ja, und kannten so ungefähr die Strukturen. Aber was wir gesagt haben, was wichtig ist, wenn wir jünger reinkommen, können wir die Strukturen einfach noch besser kennenlernen. Und das haben wir dann auch genutzt.
Wann wurde dir klar, dass das, was ihr macht, in der Art und Weise, wie ihr es macht, etwas Besonderes ist und auch gegen jeden Trend irgendwie offensichtlich sprach?
Also das, was Besonderes ist, das war mir natürlich nicht klar, aber klar, man merkt natürlich, man hat ja schon auch mitbekommen als Kind, als dann hier allein im Ort gab es ja bis in die 80er Jahre 26 Textilbetriebe, auch bis in die 90er Jahre noch einige, wenn die dann nach und nach aufhören und wir dann immer noch da sind, das hat man natürlich schon auch festgestellt in jungen Jahren, aber ja, ich glaube, also ich sag mal so, ich glaube so erst seitdem auch das Thema Nachhaltigkeit noch einen höheren Stellenwert hat, ist auch das Thema, sage ich mal, hier Produktion vor Ort hat wieder ein höheres Ansehen, auch bei den Konsumenten. Man wurde auch teilweise vielleicht eher belächelt, als wir das anfangs, also als wir es immer schon durchgezogen haben, auch gerade wenn ich so mich noch an die späten 90er, Anfang der 2000er erinnere, wo immer gesagt hat, ja, ihr seid ja verrückt, wieso verlagert ihr nicht und so. Also ich glaube, dass zu dieser Mehrwert, dass man auch sagt, man hat die Lieferkette hier vor Ort im Blick, man kann auch zeigen, wie es produziert wird. Ja, also wir haben ja nichts zu verbergen. Ich führe euch gerne nachher auch noch rum. Dieser Stellenwert, das hat erst in den letzten 10, 15 Jahren wieder mehr an Bedeutung gewonnen.
Wie hat sich die Zielgruppe verändert über die vergangenen Jahrzehnte? Hat sie sich verändert? Also jetzt auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass man mit dem Thema Nachhaltigkeit letzten Endes ja Made in Germany auch wirklich punkten kann, wuchern kann im Zweifel auch. Hat sich das da nochmal verändert, dass ihr da einen anderen Anschluss gefunden habt? Wie hat sich das entwickelt? Wer ist so der typische Einkäufer, Einkäuferin bei euch? Gibt's das?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen, weil also wir haben, klar, wir haben 60% Männer, aber also bieten eigentlich alles an von sag ich mal, Kleinkindgrößen bis Übergrößen 5XL, ja. Das heißt, wir versuchen eigentlich so viel wie möglich abzudecken. Wir haben ja auch verschiedene Kundenbereiche. Also wir haben ja zum einen die Industriekunden, das macht 20% aus, wo wir also so Corporate-Kleidung machen. Also wenn jetzt eine Firma sagt, ich möchte mit meinem Logo was haben oder wir haben Arztpraxen.
Ja, ihr habt ja uns auch
genau,
ausgestattet.
Genau, wir haben
ja,
euch ausgestattet. Jubiläum, so, ja, ja. Das sind wir ja, sehr stolz ja, drauf. Ja.
Ist auch sehr gut angekommen.
Das freut mich. Genau, solche Sachen machen wir oder dann auch für Behörden teilweise. Mhm. Ja, gerade auch im klinischen Bereich
ja,
viel.
Ja.
Und da haben wir von kleinen bis großen Firmen alles dabei. Dann haben wir der Rest ist aber 80% Endkunde. Da haben wir unsere Shops, wie du vorhin auch gesehen hast, bei uns hier in unserem, das ist unser, sagen wir, Hauptstore hier in Bullarding natürlich, aber wir haben ja 43 in ganz Deutschland. Und dann unseren Online-Bereich noch. Und der Online-Bereich ist seit 2004, haben wir den aufgebaut.
Okay. Wie funktioniert das?
Da verkaufen wir über unseren eigenen Online-Shop den Großteil, haben aber auch noch große Kunden mit an Bord, zum Beispiel Otto und Amazon.
Ah ja, okay.
Ja, unsere Kunden sind vor allem, also wir wissen ja, viele sagen uns ja, wir sind nicht so modisch. Ja, das ist aber auch so, wir wollen ja auch, wenn man sich für ein Trigema-Produkt entscheidet, dann sagen wir auch, das ist ja ein langlebiges Produkt. Das heißt, es sollte ja auch eher so ein Basic-Teil sein, was man langfristig trägt. Ja, und da müssen wir auch gucken, weil wenn ich sage, ich kaufe jetzt was Ultramodisches, dann muss ich auch mal gucken, lohnt sich das dann, dass ich das dann in den Preis rein investiere, den man natürlich für unser Produkt zahlt. Und wir wollen ja, dass man unser Produkt, dass man da lange, viele Jahre eine Freude dran hat. Und deshalb setzen wir vor allem verstärkt auf Basic-Produkte in jeglichen Farben, Stoffen.
Ich habe die Frage gestellt, weil ich mir, ich habe das selbst so vor meinem Auge ablaufen lassen. Ich habe immer den Eindruck gehabt, also der Markenbekanntheitsgrad ist extrem hoch und irgendwie ist es auch eine Kultmarke. Also die Marke per se, aber natürlich sicherlich auch in Verbindung mit eurem Vater, der der eine oder anderen, glaube ich, coolen Marketingaktion. Er hat mit dem, ich glaube, der Zeppelin hat sich irgendwie, oder das Luftfahrt hat sich so ins Gedächtnis gebrannt. Der Affe Charlie natürlich auch. Also es waren, glaube ich, immer gute Moves, die so die Marke in das Bewusstsein gerade so in Deutschland haben verankern lassen. Und vor dem Hintergrund aber der anderen Aspekte, die du auch ausgeführt hast, ist es ja fast so, von Kult kann ja auch so, es kann ja auch einen Coolness-Faktor irgendwie bekommen. Ich finde, es steht immer so ein bisschen kurz davor. Wie habt ihr das selbst erlebt? Du hast ja in einem anderen Interview auch mal gesagt, was, ich stelle mir jetzt so vor, wenn jetzt irgendwie der, die Influencerin mit einer extremen Reichweite so eines eurer Produkte in ihre oder in seine Community hineintragen würde, könnte daraus irgendwie so ein richtiger Hype entstehen, ja? Oder ist das völlig falsch gedacht?
Ja, das kommt, kann natürlich noch sein. Also wir hatten ja auch mal die Kooperation mit LFDY vor ein paar Jahren. Mhm. Die kam auch ganz gut an. Das war natürlich nochmal ganz anders, Streetwear-Label und so weiter. Aber ich glaube, da war auch so dieses aus Kult und dann LFDY, sag ich mal, dieser Streetwear-Fashion-Gedanke. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, also es kann mal sein, vielleicht kommt mal sowas, wäre schön, aber wir sagen auch, wir sind ganz froh, wenn man, sag ich mal, so eine Konstante hat, ja, weil wir ja auch mit unserer Produktion planen müssen und wir dürfen uns, glaube ich, aktuell nicht beklagen, wie es läuft, ja. Aber man merkt schon, dass die Leute mehr auf, die Kunden mehr auf Nachhaltigkeit teilweise auch setzen. Ist natürlich auch immer eine Frage der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Ja, kann ich es mir leisten oder nicht?
Was würdest du sagen, war so, was ist das Erfolgsrezept, dass ihr es geschafft habt, wohingegen andere es offensichtlich nicht geschafft haben? Was hat euch über die langen Jahrzehnte, weit über 100 Jahre jetzt in die Position gebracht, in der ihr heute seid?
Also bisher ja, war es erfolgreich. Ob es zukünftig so ist, werden Wolfgang und ich noch beweisen müssen. Aber ich glaube, was, also dieses, dass man am Standort festgehalten hat und, sage ich mal, die Produktion hier vor Ort hat, hat uns einfach auch ermöglicht, dass wir sehr flexibel reagieren können. Also ich gebe mal ein Beispiel, als während Corona zum Beispiel haben wir dann, als Corona eingesetzt hat, kurzfristig noch sagen können, wir haben die Kollektion kurzfristig noch verkleinert, weil wir einfach, wir produzieren jetzt aktuell die früher Sommerkollektion, die dann, also wir haben jetzt Oktober, die dann im, sag ich mal, Ende Januar zur Verfügung steht. Das heißt, da könnten wir immer noch kurzfristig Anpassungen machen. Und so haben wir halt nicht das Problem gehabt wie andere Modehersteller, dass die viele Kollektionsartikel dann eben auf Lager schon hatten, ja, und die dann nicht losbekommen haben sozusagen, sondern wir konnten uns anpassen. Wir haben dann gemerkt, okay, nachdem viele dann zu Hause waren, Nachtwäsche war größerer Bedarf da, Jogginghosen sind ja durch die Decke gegangen, ja. Das heißt, da konnten wir dann unsere Produktion, sage ich mal, anders aufstellen, kurzfristig nach dem Bedarf einfach richten. Und das können wir, weil wir hier alles vor Ort haben. Wir haben knapp 80% Wertschöpfung. Das heißt, wir können auch innerhalb von, wenn wir wollen, 48 Stunden Artikel produzieren. Also wir können da sehr flexibel, schnell auf den Markt reagieren. Dadurch haben wir natürlich auch ein geringeres Risiko, was, sage ich mal so, Vorbestellungen etc. angeht. Und da können wir uns anpassen. Ich glaube, das hat uns auch teilweise natürlich geholfen. Und wir müssen eben nicht diese großen, also Lagerbestände halten. Wir produzieren voll auf Lager, aber nur das, was wir sehen, was dann am Ende eben auch vom Konsumenten gewünscht wird.
Ah ja, okay. Weil dadurch, was ich es eben schon mal angesprochen habe, wenn letzten Endes so gegen jede Regel, zumindest wie die Industrie sich entwickelt hat, ihr das geschafft habt, macht ihr offensichtlich was richtig. So die Frage, wie die Beziehung, die ihr auch habt zu euren Kunden, ist das sehr langfristig orientiert? Was sind so deren Argumente? Also das, was du eben sagtest, die Qualität oder die Langlebigkeit auch von den Produkten, ist das ein wesentliches Argument? Also dass da so eine Loyalität vorherrscht?
Das ist schon ein Argument. Also wenn du dich jetzt als Industriebetrieb zum Beispiel für ein Produkt von uns entscheidest, klar hat es ja auch einen gewissen Preis, aber du willst ja auch, dass die Mitarbeiter oder so lange das tragen können, dass es lange gut aussieht. Und das ist natürlich auch was, was wir ja stetig versuchen zu verbessern, weiterzuentwickeln. Also das ist schon wichtig, auch der Aspekt Nachhaltigkeit. Man darf nicht verkennen, Textil ist einer der größten Umweltverschmutzer insgesamt, nicht allein nur die Herstellung, sondern auch am Ende dann das textile Restmüll, der dann übrig bleibt. Wir verarbeiten 70% Baumwolle bei uns. Wir haben natürlich auch Polyester mit dem Angebot, Polyesterfasern oder Gemische, aber großteils Baumwolle, weil es einfach nachhaltiger. Also man kann dem Teil dann eben danach noch ein Zweitleben geben, auch wenn es dann irgendwann in Altkleider kommt oder sonstiges. Es kann weiterverwertet werden, was bei diesen Polyester-Sachen, die wir heutzutage vor allem auch großteils natürlich durch Shein, Temu hier überall in Europa haben, nicht möglich ist, dass man die langfristig weiterverarbeitet.
Was ist das? Was sagst du eigentlich dazu? Also dieses Phänomen von diesen Billigwaren, die da irgendwie in einem großen Stil importiert werden, wo ich den Eindruck habe, so richtig konnte sich die Politik dem noch nicht entgegenstellen, was letzten Endes ja dazu führt, dass Wettbewerbsnachteile auch für hier etablierte Player entstanden sind. Was sagst du dazu?
Also da habe ich jetzt mal Hoffnung in die Politik, dass sie jetzt natürlich das Lieferkettengesetz anpassen, weil also für uns ist es klar, dass wir uns ans Liefergesetz halten. Lieferkettengesetz, wir sind ja auch europäischer oder also deutscher und damit in Europa produzierend. Aber da ist es halt einfach schwierig, wenn dann Produkte aus dem Ausland importiert werden, die sich halt nicht an diese Gegebenheiten halten müssen. Ja, das ist schon mal ein Thema. Und das andere ist einfach auch, wie gesagt, diese Schwemme, die da reinkommt. Am Ende, also ich weiß, ich glaube, irgendwann die EU möchte jetzt irgendwann noch ein Gesetz verabschieden zum Thema, als Hersteller muss man dann so und so viel seiner Produkte auch wieder zurücknehmen. Ja, ich weiß gar nicht, wie die das dann mit solchen Playern machen wollen. Einfach, weil sie sagen, die Entsorgungsindustrie kommt auch gar nicht mehr dahinterher. Ja, wir hoffen ja immer, gerade unser Produkt, dass es eben sehr lange, sage ich mal, im Umlauf bleibt. Haben ja auch 2006 das erste kompostierbare T-Shirt auf den Markt gebracht, nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip und arbeiten aktuell auch natürlich an mehr Einsatz von recycelten Garnen. Also wir haben vor 2 Jahren jetzt das erste T-Shirt aus recycelten Baumwollgarn auf den Markt gebracht und sind da auch mit unterschiedlichen Lieferanten dran, da weiterzuentwickeln, dass man noch diesen Kreislaufgedanken, also zuerst dachte man früher, ist vielleicht der Kreislaufgedanke, dass man dann kompostiert. Mittlerweile sagt man aber, okay, kompostieren ist halt nicht immer so einfach, weil es immer gewisse Teile gibt, die nicht kompostierbar sind, Nähgarne, sonstiges. Aber dass man einfach sagt, man kann die Stoffe wieder recyceln und wieder einsetzen, ohne dass man immer auf neue Baumwolle zum Beispiel zurückgreifen muss. Und da sind wir auch mit einigen im Entwicklungsprozess. Und ich glaube, da wird sich auch noch sehr viel tun in den nächsten Jahren. Und es ist ja auch schön, wenn man da, sag ich mal, in Europa ein Merkmal drauf gelegt wird.
Stichwort Politik. Du bist ja auch engagiert. Erzähl mal, was du da machst. Also du hast jetzt offensichtlich die richtigen Plattformen gefunden, um deinen Gedanken auch Ausdruck zu verleihen. Sowohl hier auf lokaler Ebene als auch so an der Schnittstelle Politik, Wirtschaft, beim Wirtschaftsrat der CDU. Was machst du da so und was hat dich bewogen?
Ja, also Wirtschaftsrat bin ich schon seit über 10 Jahren Mitglied, zuerst beim Jungen und jetzt mittlerweile dann im Seniorigen, wo man so hinwächst. Aber das war immer schon, das war natürlich so eine Schnittstelle, weil da ist man natürlich wirtschaftsnah gebaut und war dann schon interessant, sag ich mal, so die ersten Erfahrungen auch oder Einblicke ins politische Leben dadurch zu bekommen, weil die ja schon sehr nah auch politisch verzahnt sind. Mit dem weiteren politischen Engagement, das hat sich letztes Jahr zufällig ergeben, wir hatten Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und da wurde ich dann hier eben von der lokalen Politik gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte und beziehungsweise mein Bruder und ich wurden gefragt und er hat dann gemeint, ja, dann mach mal, wenn du interessierst dich ja dafür. Und wir haben halt gesagt, es ist ja auch wichtig für die Region, ja, weil wir haben hier bei uns, also ist jetzt, wurde im Kreistag gewählt, das heißt, wir haben hier bei uns im Landkreis über die Hälfte unserer Mitarbeiter sitzen, also wir haben ja insgesamt 3 Produktionswerke, davon 2 hier im Landkreis und noch ein weiteres im Kreis Ravensburg, also auch nur 70 Kilometer entfernt. Und dann habe ich gesagt, gut, wir wollen ja auch langfristig, soll es ja, sag ich mal, der Region, müssen wir gucken, wie können wir die Region weiter zukunftsfähig halten. Was kann man dafür machen? Weil zum einen hilft es uns als Firma, aber natürlich auch potenziellen Mitarbeitern, die sollen sich ja auch alle hier in der Region wohlfühlen. Da haben wir gesagt, okay, wie kann man sich einbringen, weil wir können uns auch als Unternehmerinnen und Unternehmer nicht immer nur beschweren über die Politik, sondern sollten ja vielleicht auch selber ein bisschen sagen, okay, was können wir tun für unser Land, für die Zukunft? Und da haben wir gesagt, okay, kann man ja mal probieren, weil ich meine, auf lokaler Ebene lässt sich es auch mit dem Berufsalltag noch ganz gut vereinbaren.
Und jetzt, da du dann ein bisschen den politischen Prozessen auch näher stehst, was sind so deine ersten Beobachtungen und Erfahrungen und was denkst du, hat das dein Verständnis für das, was du auf einer Bundes- oder Landesebene auch beobachtest, wo du vielleicht einiges teilst und anderes wiederum nicht? Hat das dein Verständnis nochmal verändert?
Aber auf jeden Fall. Ja. Weil ich meine, im Unternehmen kann man ja sagen, okay, als Beispiel, ich möchte jetzt, dass wir morgen diesen Standort aufbauen, ja, weiß nicht, neuen Shop eröffnen oder so ähnlich. Ja. Und dann sagt man, okay, dann gucken wir, dass das läuft. Ja, da muss man sich aber nicht mit unterschiedlichsten Personen abstimmen. Also klar, innerhalb der Mitarbeiterschaft schon, aber als Unternehmer musst du dich da nicht mit allen verschiedenen Bereichen abstimmen und nach Lösungen suchen. Ja, und das ist natürlich im politischen Bereich schon wieder anders. Da ist es etwas zäher, bis man zum Ergebnis kommt. Das ist schon mal eine Erfahrung, so aus der Wirtschaft kommend, den verschiedenen Meinungen gerecht zu werden. Ja. Ich glaube auch, dass wir da in Deutschland insgesamt ein bisschen auf kommunaler Ebene ist da noch mal ein bisschen anders. Da ist es noch so ein bisschen mehr hands-on, die Mentalität, wie jetzt, glaube ich, auf Landes- oder Bundesebene. Ja. Also da möchte ich, glaube ich, nicht tauschen. Viele von uns würden sich ja erhoffen, dass man schneller zu Ergebnissen kommt.
Das ist ein gutes Stichwort, so den Blick nach vorne. So, gehörst du einem Lager an? Also was glaubst du, wie geht es weiter? Werden wir die Kurve bekommen? Müssen wir zuversichtlich bleiben oder die Flinte ins Korn werfen? Wo stehst du da?
Also nachdem ich ja beheimatet bin in einer Branche, die eher notleidend ist, ja, und immer, sage ich mal, mit Herausforderungen schon zu kämpfen hatte, sind wir es ja zumindest hier bei uns im Unternehmen gewohnt und ständig Neuerungen anzupassen und immer unseren Weg irgendwie zu finden, egal welche Einflüsse jetzt von außen kommen. Klar, es gibt die politischen Rahmen, die man hat, aber wir müssen als Unternehmen trotzdem gucken, wie kommen wir, egal was entschieden wird auf politischer Ebene, wie können wir uns da als Unternehmen trotzdem durchsetzen mit unserem Produkt, mit unseren Prozessen, ja, weil wie können wir die entsprechend auslegen, dass wir auch trotzdem eine Zukunft haben. Und ich meine, wir haben in Deutschland so viele Krisen durchgemacht. Allein in den letzten 10 Jahren hatten wir jetzt hier zumindest, Corona, Gaskrise waren wir betroffen, dann Fachkräftemangel. Also wir haben so viele Themen, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren auch gebündelt durchgemacht haben. Jetzt aktuell, ich meine, länger jetzt schon kein Wirtschaftswachstum in Deutschland insgesamt. Ich glaube, da kommen wir auch wieder durch. Wir brauchen einfach so ein bisschen mehr so dieses den positiven Gedanken und sagen, okay, wir packen an und wir schauen auch, dass es langfristig was gibt. Weil was ich so ein bisschen vermisse aktuell ist in der Politik, so dieser langfristige Gedanke. Wir wissen alle, wir haben das Thema Sozialbeiträge, Renten, Krankenkassen, sehr viel Bürokratiestau, Infrastrukturstau, alles, was man reformieren muss. Und da würde man sich einfach erhoffen, dass es langfristig einen Plan gibt. Ja, so wie wir im Unternehmen ja auch langfristiger planen müssen, würde man sich erhoffen, dass das da auch, und ich hoffe, dass es bald kommt. Und also ich sag mal, wir müssen mit dem leben, was kommt, aber ich bin immer recht zuversichtlich eingestellt, ja.
Ja, ich glaube, die Herausforderungen sind wirklich mannigfaltig. Ich finde auch, das, was du gerade angesprochen hast, ist ein wesentlicher Bestandteil. Und wir haben aber auch, das würde mich interessieren, wie ihr das hier gehandhabt habt, so diese grundsätzliche Ausrichtungsgedanke oder eine Zukunftserzählung, ja, und das so das berühmte Wofür und Warum. Und ist ja auch so eine Frage bei dem Punkt jetzt Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, ja. Ich fand das irgendwie ganz interessant und verschiedene Gespräche dazu zu hören nach dem Motto, würdest du für dein Land kämpfen? Ne? Und dann hat irgendjemand dazu gesagt, was ist denn eigentlich genau so mein Land? Das finde ich, muss erstmal so ein bisschen auf die Antwort kommen, aber ich glaube, das ist schon ein relevanter Punkt. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie, tun wir gut dran, das nochmal neu aufzuladen und glaube so Deutschland auf die kommenden Jahrzehnte auch nochmal in eine Richtung zu bewegen, wo man wahrscheinlich auch nochmal andere Zukunftsindustrien in den Fokus rückt. Wenn du so die vergangenen gut, sind etwas mehr als 10 Jahre Revue passieren lässt. Was würdest du sagen, was war so der Punkt, wo du das Gefühl hattest, da könnt ihr euch noch irgendwie richtig stark entwickeln? Neben dem, was schon gut lief, was ihr weiterentwickelt habt, war das so das Online-Thema oder wo hast du versucht, Akzente zu setzen?
Also ja, es ist das Online-Thema, was natürlich auch durch Corona hatten wir natürlich großen Anschub und da war es schön, dass wir, sag ich mal, die ganze Basis schon hatten, weil sonst hätten wir ja dieses ganze Online-Geschäft gar nicht machen können, weil 50% oder knapp 50% unseres Umsatzes ja von heute auf morgen einfach weg war, weil die stationären Läden ja schließen mussten. Aber das ist ein Teil, da sehen wir auch noch Ausweitungspotenzial, auch gerade was den Bereich Industriebekleidung, also Arbeitsbekleidung hier betrifft. Da sind wir aktuell noch nicht so stark online, also schon, aber das können wir noch ausbauen, den Online-Bereich in dem Bereich. Was wir in den letzten Jahren natürlich ausgebaut haben, ist durch den Fachkräftemangel mussten wir uns natürlich umorientieren, weil wir haben natürlich, wir sind ja sehr handarbeitsintensiv als Produkt. Wir haben 650 Näherinnen und Näher bei uns. Bei jede Naht von einem textilen Teil, was man trägt, also von deinem Hemd, von deinem Sakko, muss man oder auch einem T-Shirt muss man ja mit der Hand durch die Maschine führen. Da gibt es noch kaum Automation. Wir arbeiten an diversen Automationsprojekten, nicht weil wir sagen, wir wollen die Arbeitskräfte abbauen, sondern weil wir sie einfach nicht finden. Ja? Es gibt einfach nicht mehr so viele Leute, die sagen, sie wollen nähen oder können nähen. Wir lernen viele Personen an. Aber wir müssen ja, wir sind ja, sag ich mal, um unsere Produkte zu garantieren, brauchen wir eine gewisse Auslastung. Und da müssen wir auch eine gewisse Produktionskapazität halten, ja. Und da brauchen wir die Personen dazu aktuell.
Wo findet ihr die Menschen?
Genau, und da haben wir, also wir bilden aus immer noch, auch im Bereich Nähen. Also wir haben in der Stoffherstellung auszubilden und auch im Bereich Nähen. Aber auch da finden wir natürlich nicht genügend, weil in den nächsten, wir sind ja auch vom demografischen Wandel betroffen bei uns, in den nächsten 5 bis 6 Jahren gehen circa 30% unserer Arbeitskräfte in Rente. Das heißt, die müssen wir ja langfristig ersetzen oder jetzt schon anfangen zu ersetzen, weil das ja auch ein Know-how ist. Die sind ja teilweise 30, 40 Jahre bei uns oder länger, dass wir auch ersetzen müssen. Und dann haben wir jetzt halt mittlerweile durch die Flüchtlingskrise viele Geflüchtete aufgenommen, haben circa 70 mittlerweile, Männer vor allem. Also wir hatten bis 2015 ausschließlich Frauen in der Konfektion, weil in Europa ist es ein sehr weiblich geprägter Beruf, wobei er jetzt im arabischen Raum eher von Männern ausgeübt wird. Und jetzt haben wir da 10% Männer mittlerweile.
Ah, okay.
Da haben wir uns auch rangetastet sozusagen, bieten Deutschkurse an, haben Mentoren für die ganzen Behördengänge, Integration und so weiter vor Ort, haben auch WGs und Tiny-Häuser, wo die Mitarbeiter dann wohnen, also jetzt nicht nur die Geflüchteten, sondern insgesamt haben wir über 42 Nationen bei uns im Unternehmen und gucken natürlich auch, wie wir die hier integrieren. Also wir hatten immer schon Italiener, Kroaten, Türken, also die ganzen Wellen haben wir ja auch in den letzten Jahrzehnten immer mitgemacht. Aber mittlerweile ist es, sag ich mal, ist die Anzahl der Nationen gewachsen noch.
Spannend. Und haben die dann sowieso schon lokalen Bezug und sind hier oder rekrutiert ihr auch dann innerhalb Deutschlands vielleicht
beides,
so?
Beides. Okay. Also wir haben teilweise Personen, die sich bei uns bewerben und so kommen dann manche her. Dann geht natürlich auch die Mund-zu-Mund-Propaganda, dass sie sagen, ja, ich habe noch Familienmitglieder, Verwandte, Bekannte, die sich auch bewerben möchten, wenn die sich mal hier Fuß gefasst haben, was ja auch immer ganz schön ist. Dann haben wir aber auch zum Beispiel jetzt aus dem Iran einige Mitarbeiter gewonnen, die sich ja von sich aus beworben haben. Und da hat sich das dann auch rumgesprochen. Das haben wir jetzt auch mittlerweile in den letzten 2 Jahren, glaube ich, 12 Iraner eingestellt.
Ja.
In diversen Bereichen, IT, egal. Und dann haben wir jetzt aktuell noch Projekt mit Indien am Laufen. Ja.
Okay.
Aber es ist halt auch, da muss man sich halt auch als Mittelständler erstmal so ein bisschen durchkämpfen, ja. Weil das ist mit den ganzen Bürokratiehürden und so weiter, die da kommen. Und wir sind bei uns in der Personalabteilung, das ist jetzt für euch wahrscheinlich spannend, sind wir bei 1200 Mitarbeitern nur 2,5 Personen, die auch die Lohnabrechnung noch dazu machen.
Okay.
Also da mussten wir uns natürlich…
Da gibt es Ausbaupotenzial, ja? Dich inklusive oder?
Ja, ich bin übergeordnet, genau. Ich bin auch im Bereich Personal zuständig. Ausbau, ja, aber wir gucken halt, dass wir es effizient, schwäbisch, sparsam alles abwickeln.
Solange es funktioniert. So, und dann habt ihr aber auch noch tierische Unterstützung, ja? Und das habe ich eben schon mal gesagt. Jetzt habe ich hier diese Karte rausgeholt. Die habe ich nämlich eben aufgenommen, als wir bei euch im Geschäft waren. Und das hier ist ja der Affe Charlie. Und der Slogan, das finde ich ganz interessant, das heißt dann nicht klare Kante seit 1919. Kannst du uns daran teilhaben lassen, wie es dazu kam? Wann ist Charlie das erste Mal, glaube ich, dann aber wirklich physisch noch vor einigen Jahrzehnten in Erscheinung getreten und hat für euch geworben?
Anfang der 90er,
ja.
Also Charlie ist fast so alt wie ich, ja. Und ist Anfang der 90er, weil da hat mein Vater einen neuen Werbespot gesucht und dann wurde ihm, gab es so einen fertigen Werbespot schon, wo ein Affe eben als Tagesschausprecher dasteht, wo man hinten so einen Film einblenden konnte. Und der wurde ihm angeboten und dann hat er gemeint, okay, ist ja ganz praktisch. Und dann wurde der zum ersten Mal ausgestrahlt und dann lief parallel im ZDF Unser Charlie, die Sendung. Und so ist es dann recht bekannt geworden. Und mittlerweile wollten wir uns dann auch nicht mehr von Charlie trennen und mussten ihn dann aber langfristig umstellen, weil es gibt ja keine echten Filmaffen mehr. CGI kam dann zum ersten Mal 2018. Damals ist er noch mit meinem Vater immer aufgetreten. Und als Wolfgang und ich dann übernommen haben, haben wir gesagt, okay, dann müssen wir nochmal den Werbespot neu aufrollen. Hatten dann so einen Übergangsspot mit Jan Hofer, der Charlie sozusagen angekündigt hat, dass er jetzt nicht nur Tagesschausprecher ist, sondern einen neuen Job hat als unser eigener KI-Fashion-Influencer, weil mittlerweile können wir durch KI auch ganz anders mit ihm umgehen. Also wir können ja ganz viele KI-Bilder mit ihm prompten, wo er einfach auch vor allem nicht nur einen Anzug anhat wie ein Tagesschausprecher, sondern einfach auch unsere eigene Kleidung. Ja? Also das heißt, er kann jetzt tatsächlich auch unsere T-Shirts und Sweatshirts und alles präsentieren. Und jetzt ist eben vor kurzem, jetzt Mitte Oktober, noch ein neuer Spot rausgekommen, wo er als Fashion-Influencer sozusagen über einen roten Teppich läuft. Und der Spruch dann nicht kommt da vor, weil er sagt, da möchte jemand ein Autogramm von ihm auf sein T-Shirt. Und dann fragt er, ja, ist dieses T-Shirt fair hergestellt, ja, okay, in Deutschland? Und dann sagt der Fan, nein.
Ja,
und dann
ja,
sagt er, dann nicht. Dann kriegt er keine Unterschrift.
Okay.
Kein Autogramm, genau. Er steht ja auch zu unseren Prinzipien und zu unseren Werten.
Mhm. Und ihr habt, also da ist jetzt noch erst einiges in der Pipeline, wie ihr jetzt Charlie quasi wieder in Szene setzen werdet zukünftig. Und wie ist das konkret entstanden jetzt hier? Habt ihr euch das selbst ausgedacht? Habt ihr da mit einer Agentur zusammengearbeitet oder?
Da haben wir mit einer Agentur zusammengearbeitet, ja, die uns die Ideen gebracht hat, auch natürlich das filmische Know-how, ja, das haben wir ja auch nicht für die Werbespots, aber mittlerweile können wir auch einiges selbst davon umsetzen, ja.
Okay, ja, wir biegen so langsam auf das Ende ein. Vielleicht, was immer wieder auch spannend ist für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann im Familienunternehmen tätig werden, ist so die Frage der Balance. Wie schaffst du das ganz gut zwischen deinem Einsatz hier, deinen weiteren Engagements, deinen Brand-Ambassador-Team, dein Laufen, was du auch alles so machst? Wie bekommst du das für dich ganz gut hin?
Also ich glaube, zum einen mal ist es so, also mein Bruder und ich, wir wollen ja auch die Marke leben, ja, also uns macht es ja auch Freude, gemeinsam das Unternehmen nach über 100 Jahren auch weiter in die Zukunft zu bringen. Das heißt, wenn man es mit Freude macht, dann ist es auch nicht wirklich eine Belastung, aber klar, es sind natürlich schon einige Themen, die man unter einen Hut bringt. Was natürlich mir hilft, ist hier das Landleben, sage ich immer ehrlich, weil da hat man natürlich nicht die Ablenkung in der Stadt, ja, also unter der Woche, wenn ich hier bin, ist es recht entspannt.
Sehr idyllisch hier, ja.
Und wir haben hier natürlich die flachen Hierarchien, das heißt, man kann recht schnell Dinge umsetzen, ja. Wir sind natürlich auch operativ voll drin, das heißt, es ist natürlich schon einiges, was man da macht, aber man hat auch ein gutes Team um sich, ja, das finde ich, sage ich auch immer wichtig, wenn man auch in Führung ist, dass man sagt, man muss auch wirklich die guten Leute um sich herum haben, dass man halt auch einfach im Team zusammenarbeiten kann und auch lernen muss, abzugeben. Ja. Mhm. Und so können wir uns das Ganze gut aufteilen. Ein weiterer Vorteil, den ich natürlich habe, ist, dass meine Mutter und mein Bruder, ja, dass wir sozusagen Dreiergespann sind. Mhm. Also meine Mutter ist ja nicht offiziell in der Geschäftsführung, aber sie hat ja mit Anteile und wir entscheiden eigentlich so zu dritt. Das heißt, wir können uns auch ganz gut mal vertreten, was auch entspannter ist dann. Und so können wir uns auf die verschiedenen Bereiche, wo wir uns wohlfühlen, auch konzentrieren. Und klar, mit dem nebenberuflichen Engagements muss ich halt gucken, das habe ich gesagt, okay, kommunal kann ich es vielleicht noch machen, weil dann ist es regional und man muss nicht so viel reisen, weil man darf ja nicht verkennen, Bullarding ist jetzt ja auch nicht, sag ich mal, Frankfurt oder Köln, ja, wo ich dann recht schnell in Berlin und überall bin, sondern es ist ja schon immer ein einiger Fahrtweg, wie du heute auch gesehen hast. Ja.
Und habt ihr, gibt es gewisse Rituale, die ihr für euch entwickelt habt? Also kommt ihr bewusst zusammen, Showfix, oder habt ihr andere Praktiken oder trefft ihr euch am Wochenende oder was macht ihr so für euer Klima?
Also wir haben ganz fix jede Woche unsere, dass wir uns intern treffen, also mein Bruder, meine Mutter und ich, dass wir uns hier auch bewusst in der Firma treffen. Dann kann es sein, wenn wir mal größere Themen haben, sagen wir nochmal, okay, wir besprechen es abends irgendwie, treffen uns nach dem Abendessen und besprechen es nochmal. Was Wolfgang und mir auch hilft, ist, wenn wir zum Beispiel mal zusammen auf längeren Fahrten sind, da haben wir immer gute Ideen, die zusammenkommen, ja. Also so, aber wir haben bewusst gesagt, wir wollen uns auch, sag ich mal, haben so ein wöchentliches Meeting, was wir halt innerhalb unseres Dreiergespanns immer durchführen, damit wir da auch wichtige Punkte durchsprechen können. Und sonst sehen wir uns ja auch täglich, wenn wir da sind im Büro.
Gut, gut. Bleibt noch die letzte Frage offen, wenn du in die Zukunft blickst. Was steht noch auf deiner Bucketlist?
Privat oder für die Firma?
Wie du magst.
Ja, also ich bin ehrlich gesagt niemand, der jetzt so ein, sag ich mal, so ein 10-Jahres-Plan oder ähnliches immer aufstellt. Also ich lasse mich immer gern überraschen, was noch so kommt. Ja, also wie gesagt, das politische Engagement hätte ich jetzt vor anderthalb Jahren auch noch nicht erwartet. Ja, also ich bin immer sehr auch spontan unterwegs.
Okay, sehr gut. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und euch weiterhin viel Erfolg.
Danke. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Gerne.